Ja, ich bin Diana, ich bin 23 Jahre alt, habe schon einige Länder der Welt bereist, was voll krass ist. seit ich 19 Jahre alt war, bin ich in die Bibelschule in Amerika gegangen, habe mein Abi gemacht in Deutschland, bin gleich weg, wollte einfach nur raus, andere Leute sehen, andere Sachen sehen. Und ich wurde mit 10 Jahren Christ. Meine Mama hat eine Kirche gefunden und hat dann die ganze Familie dann dahin gebracht. War eine kleine Pfingstgemeinde, weil sie hat immer nach Gott gesucht und konnte ihn in den meisten Kirchen nicht finden. Ist von Kirche zu Kirche gegangen, katholisch, evangelisch, baptistisch und was nicht. Und hat dann eine kleine Gemeinde gefunden, wo sie gemerkt hat, hey, Gott ist hier. Und hat uns alle mitgebracht. Und dann waren wir nach ein paar Monaten auf einer Konferenz, da hatten wir einen Kindergottesdienst. Da hat man gesagt, hey, wenn du Jesus als besten Freund haben willst, dann darfst du das machen und einfach ein Gebet mitbeten. Und dann habe ich das gemacht, als ich 10 Jahre alt war und hatte keine Ahnung, was das bedeutet, einen unsichtbaren Freund zu haben. Haben manche Kinder. Mit der Ausnahme, dass Jesus real ist und das erlebt. Und ein Jahr später wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit ein paar Freundinnen haben wir gebetet, nachdem wir das Buch der Offenbarung gelesen haben, zum Spaß. Und haben dann so Schiss gekriegt, dass wir uns alle in den Kreis gesetzt haben und einfach gebetet. Und dann kam Gott, ne, dieses unschuldige Kindergebet, Gott, wir wollen nicht in die Hölle, wir wollen nicht die Zahl annehmen, wir wollen nicht dem Antichristen verfallen. Und dann hat Gott uns echt berührt, also richtig fühlbar, jeden Einzelnen, wir wurden ruhig. Und keiner wusste, was los war. Und meine Freundin meinte, Jana. Ich sag, was? Und meinte so, spürst du das auch? Ich gesagt, ja. Ich meinte, was ist das? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Aber wir wollten nur rausgehen und rufen und schreien, dass Gott gut ist, dass er echt ist. Und dann haben unsere Eltern uns erklärt, dass das der Heilige Geist war. Und ich dachte, nee, nicht schlecht. Und damals als Kind habe ich echt gemerkt, hey, ich habe was erlebt an meinem Körper, spürbar, was ich nicht verneinen kann. Das war da, das war nicht normal. Und ich war kein Psycho. Ne, also es war kein nichts, was irgendwie erklärbar ist wegen einer psychischen Krankheit oder sowas. Ne, Leute sagen das ja, ne, das sind solche Hirnfunktionen und so weiter und so fort und Hormone und blau und blub, um Gott wegzuerklären. Ne? Ich habe alles gehört. Aber hey, ich wusste, ich war ein normales Kind, ich war nicht traumatisiert oder autistisch oder so. Leute denken das, das ist echt krass. Naja, auf jeden Fall hatte ich dieses Erlebnis gehabt und in dem Moment hat Gott mir gezeigt, dass ich weiße Kleidung hatte. Das habe ich als Kind gesehen und ich habe dem Herrn damals versprochen, das halte ich sauber, die Sachen, die ich von Gott bekommen habe und ich werde nie daran zweifeln, dass Gott real ist, aufgrund dieser einen Berührung, die ich gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn ich mit Schule fertig bin, dann will ich für Gott leben. Damals wusste ich nicht, dass man schon in der Schule irgendwas machen kann. Ich dachte, hey, ich muss erwachsen werden, studieren und dann darf ich Gott dienen. Und war mit Schule fertig und dann bin ich nach Amerika. Meine Pastoren in Deutschland waren aus der Kirche von dem Pastor Rodney Howard Brown. Die haben für ihn gearbeitet und sind als Missionare nach Deutschland gezogen. Und die haben das für mich organisiert, haben eine Gastfamilie für mich gefunden. Und dann hat Gott den Rest gemacht, hatte mein Visa innerhalb eineinhalb Wochen, was normalerweise Monate dauern kann. Aber Gott hat für mich gesorgt. Also ich habe echt gelernt, ein Leben im Glauben zu leben. Mein Vater hat gerade erst einen neuen Job angefangen, meine Mama war arbeitslos, wir haben von Hartz IV gelebt. Und bin nach Amerika geflogen, hatte alles, was ich brauchte. Ne, ich habe gesehen, was ich hatte. Und Gott hat echt für alles gesorgt. Also ich hatte von allem genug. Und in den Jahren hat sich mein Leben komplett verändert, in der Bibelschule. Da ging das nicht nur, ja, Gott hat dich lieb und er gibt dir Gesundheit, sondern da hieß es, hey, wenn du das Feuer Gottes hast, dann kannst du Nationen verändern. Ne? Und das durfte ich mir anhören, jeden einzelnen Tag. Denke ich mir, ja, aber nicht ich? Nee, ich bin doch nicht, meine Eltern sind keine Missionare oder sind nicht im Dienst. Ne? Ich bin nicht christlich geboren, wie manche das so sagen. Man wird nicht christlich geboren, by the way. man wird zum Christ, wenn man die Entscheidung trifft. Und ja, dann wurde mir das gezeigt, wie das funktioniert, Nationen zu verändern. Das fängt an in dir drin. Erweckung ist in dir, ist nicht in der Kirche. Es fängt in dir an und dann wird das in der Kirche zur Massenbewegung. Aber Erweckung fängt in dir drin an. Und dann bringst du Erweckung raus aus der Kirche. Da ist das, wo das anfängt. Und da, das hat mir echt die Augen geöffnet. Wo die in der zweiten Schulwoche, direkt nach Orientierungswoche, meinten die, hey, morgen geht ihr raus auf die Straßen, um Leute zu Jesus zu führen. Hey, was? Ich kann die Sprache noch nicht mal so toll. Mein Englisch war da noch nicht so gut. Ich hatte meistens eine 5 in der Schule in Englisch. Ja, habe dann irgendwie in der 13. Klasse dann noch mit einer 3 abschließen können. Aber so hatte ich, glaube ich, 3 Jahre hintereinander eine 5 in Englisch gehabt. Ja, und dann stand ich da und dann meinten die, hey, du darfst jetzt in Englisch Leute zu Jesus führen, Fremde auf der Straße. Und ich war echt schüchtern. Ne? Also ich war die graue Maus, keiner hat mich bemerkt. Ich war immer so in der Mitte am Sitzen. In der Pause bin ich in meinem Sitz geblieben, weil ich nicht Leute ansprechen wollte. Weil ich war schüchtern. Ne? Und dann sagen die mir, hey, du darfst jetzt rausgehen und predigen. What? Bitte nicht. Das war kein Kurs für die Schüler, die das machen wollten. Das war Pflicht für alle. Und das war Teil der Note. Wir mussten mit 10 Leuten beten in der Woche. Und das war 25% der Note. Und ich hatte eine 3 in Soul Winning. Ich war nicht besten Schüler. Ne, ich hatte eine 3, weil ich hatte halt einen guten Test geschrieben. Ich habe das Buch gelesen. Aber in der Woche habe ich vielleicht mit 3 oder 4 gebetet. Deswegen war der Teil, hat mich runtergerissen in der Note. In der ersten Woche gingen wir raus und mein Teamleiter, ein Mädchen, die war ein Jahr über mir in der Schule, hat das jetzt schon ein Jahr gemacht. Und die meinte, okay, ich gehe heute mit dir, ich zeig dir das mal. Hat das Skript genommen. Ich hatte auch eins, ist hier auf jemanden zu, hat das gelesen, ist mit denen da durchgegangen, hat mit denen gebetet, die haben mit ihr das Übergabegebet gebetet. Dann hat sie nach ihren Informationen gefragt, hat sie gesegnet und weiter ging's. Dann meint sie, okay, hast du gesehen, wie das funktioniert? Ja. Okay, gehen wir auf die nächsten Leute zu. War ein junges Pärchen, die waren so 19, 20 Jahre alt. Hat sie angehalten, ne? Teamleiter. Das war, glaube ich, ich habe ihren Namen vergessen. Danielle, genau, die hieß Danielle. Ist auf die zugegangen, hat die angehalten, meint so, hi, ganz schnell, meine Freundin hier will euch was mitteilen. Hey, Jana, there you go. Has anybody ever told you? Ne? Und dann habe ich es einfach gelesen. Ne? Die haben sich das angehört. Und dann kam ich zum Gebet, habe denen gesagt, hey, wenn ihr das Geschenk annehmt, das Gott heute für euch hat, dann einfach nachsprechen. Und ihr habt mit mir gebetet, alle beide. Ne? Habe ich es zu Ende gelesen, haben wir sie zur Kirche eingeladen und dann ging es weiter. Denke ich mir, ey, das funktioniert. Was? Sogar wenn man die Sprache nicht wirklich beherrscht. Ne? Ja, und dann brauchte ich keine Hilfe mehr, bin ich auf die nächste Person zugegangen. Und dann habe ich versucht, mir Leute rauszupicken, die nett aussahen. Ne? So die Mädels in meinem Alter oder ältere Damen. Ja, und dann habe ich gemerkt, dann treffe ich auf einmal Christ und noch einen Christ und noch einen Christ. Ich dachte, was bringst du nicht? Ich muss doch hier Leute mit denen beten, das zählt doch nicht. Ich brauche doch 10. Ne? Ja, und so fing das an, dass Gott echt meine ganze Persönlichkeit verändert hat und mir gezeigt hat, hey, klar, schüchtern sein ist okay, aber nicht, wenn es ums Evangelium geht. Ne? In der Bibel steht, die Gerechten sind mutig wie ein junger Löwe. Steht in Sprüchen. Und wer gerecht ist, also ich bin gerecht, ne? Hier, wir sind doch gerecht. Dann bist du mutig wie ein Löwe. Dann bist du nicht schüchtern wie ein kleines Vögelchen. Steht da nicht. Das ist nicht okay. Ne? Ich habe mir das so gedacht, ja, ist doch okay. Ich habe mir das auch alles anhören müssen später. Ja, ist nicht meine Persönlichkeit, ist nicht meine Berufung und so weiter und so fort. Das habe ich in der Schule nicht gehört. Die haben uns nicht gesagt, hey, wenn du das persönlich auf dem Herzen hast, dann darfst du heute raus auf die Straßen. Nee, da hieß das, hey, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium aller Schöpfung. Da steht nicht, geht hin, Evangelisten. Da steht nicht, geht hin, die ihr 3 Jahre lang Bibelstudium gemacht hat. Da steht nicht, geht hin, die mutig genug seid. Da steht nicht, ne, was da auch nicht alles steht. Alles, was man sich ausdenken kann, steht nicht. Da steht, geht hin. Das heißt, alle, wir sind alle Jünger Jesu. Alle sind gläubig. Da steht auch, die Gläubigen legt Hände auf die Kranken, damit sie geheilt werden und Dämonen ausgetrieben werden. Die Gläubigen, nicht die mit der Gabe der Heilung, nur. Ne? Gott hat keine Hierarchie. Wir sind ein Leib Christi. Klar, jeder ist verschieden, aber es steht, alle sind von gleicher Bedeutung. Das, was in der Bibel steht, ist für alle zugänglich. Alles, was in der Bibel steht, nicht nur Teile davon. Und das ist das, was ich kapiert habe, wo ich die Offenbarung hatte, hey, mir steht diese riesige geistliche Welt offen. Diese Welt, in der Berge bewegt werden und Meere geteilt, wo Leute von Toten auferweckt werden, hey. Wo man prophetische Worte kriegt. Das ist cool. Nicht nur jeden Sonntag zur Kirche gehen, 2 Stunden im Sitz sitzen, sich da was anhören und ja und Amen sagen und dann, okay, lebt man normal weiter den Rest der Woche. Das war für mich nicht genug. Ne? Hätte ja genug sein können. Gott hätte ja sagen können, hey, Errettung ist alles, was ihr kriegt. Ne? Und der Rest, da suche ich mir nur ein paar Leute raus und für die anderen gibt es keine Chance. Nee, ich überlegt, ey, wenn ich mir Videos angeguckt habe von Reinhard Bonke, ne, mit den Massen, Heilungen überall, Menschen kommen überall zu Gott, da hat mein Herz geschlagen. Da habe ich gesagt, ey, das ist greifbar. Das ist greifbar für alle, die das hier realisieren, dass das für dich ist, dass das alles für dich zugänglich ist, egal wie alt du bist, egal ob du Mann oder Frau bist, egal wo du herkommst, egal ob deine Familie Christen sind, egal wie dein Stammbaum aussieht. Meiner ist echt ein Chaos. Wenn man sich meine Familie anguckt. Ich habe echt harten Glauben für meine Familie. Da muss ich echt mich ranhalten. Aber das Coole ist, so schön wie unser Pastor Rodney sagt, er sagt immer, if you take care of God's business, he will take care of yours. Ne, wenn du dich um Gottes Geschäfte kümmerst, dann kümmert er sich um deine. Ne? Dort, wo du jemanden nicht erreichen kannst, meistens Familie, weil die wollen das nicht von dir hören. Die kennen dich, da gibt's Geschichte, ne, da gibt's vielleicht Bitterkeit, ne, alles Mögliche. Mein Bruder will sich das nicht von mir anhören, weil damals als Kids haben wir uns immer geprügelt, immer versucht, einen reinzudrücken und so. Und dann komme ich auf einmal an mit der Liebe Gottes, hä? What? Das glaube ich nicht, kenne dich doch. Ne? Aber wenn man das einem vorlebt, ne? Wenn man seine Familie echt die Liebe Gottes vorlebt, dass man echt einfach nur liebt, ohne was von ihnen zurückzuwollen, auch wenn die gemein zu einem sind, auch wenn die einen nicht akzeptieren und als Fanatiker und sonst was abstempeln und du gehst in eine Sekte. Ne, trotzdem, ja, das darf einen nicht beleidigen. Eine der Riesensachen, die ich gelernt habe, dass beleidigt sein ist eine Entscheidung, die man trifft. Ich dachte, man ist einfach beleidigt, kann nichts dagegen machen. Was dachte ich? Ja, ey, wenn jemand was Böses zu dir sagt, dann hast du doch voll das Recht, beleidigt zu sein. Nee, hat man nicht. Du hast nicht das Recht, beleidigt zu sein. Es steht doch, Liebe rechnet nichts Böses einem an. Ne? 1. Korinther 13, eines der besten Kapitel in der Bibel. Nach mir. Ich liebe dieses Kapitel. musst du einfach deinen Namen einsetzen. Jana ist geduldig und langmütig. Das hilft. Ne? Weil Gott ist Liebe. Wir sollen wie Gott sein. Das heißt, wir sollen wie Liebe sein. Ne? Man muss sich das immer so aus allen verschiedenen Perspektiven ansehen. Wo die Leute, wenn es echt ums Evangelisieren geht, die sehen das nur aus einer Perspektive. Ich verstehe nicht, warum, aber die sehen aus der Perspektive, ja, ich muss ja nicht und jetzt finde ich alle Gründe, warum nicht. Warum? Warum? Wo kommt das her? Wo kommt diese Einstellung her? Frage ich mich. Und das ist das, wo die meisten Menschen, das ist ein harter Brocken zu schlucken, wenn die das hören, weil es kommt nicht von Gott. Kommt nicht von Gott. Diese ganzen Entschuldigungen sind nicht von Gott. Wenn du in Jesus verliebt bist, er hat alles für uns getan, er ist uns gestorben, er war perfekt, er hat es nicht tun müssen, er hat es freiwillig getan. Und was für ein Tod er gestorben ist. Sich einfach nur echt Jesus in Erinnerung rufen, was er für einen getan hat. Als ich den Film gesehen habe, die Passion Christi, ey. Ich saß im Kino und dann gab es die ersten Peitschhiebe. Und dann ging es los in meinem Kopf nur für dich, das war für dich, das war für dich. Und dann saß ich da. Aber richtig laut, ne? Ich hab geheult, ich konnte nicht mehr. Und Leute haben mir echt Taschentücher rübergereicht. Ich hatte die dann, die waren dann überall. Weil das kam, ey, wenn Gott nicht berührt, dann kommst du aus meinen Augen und aus meiner Nase und überall raus. Dann verliere ich echt alle Würde. Die geht dann den Bach runter. Ja, Make-up bleibt dann auch nichts mehr von übrig. Jedes Mal. Vor allem, als ich in Amerika in der Kirche war, ey. Ey, da gab es so viele Unterrichtsstunden und Gottesdienste, wo ich einfach nur am Heulen war. Da denke ich mir, warum lege ich immer noch Make-up auf morgens? Warum? Das muss ich ja nochmal machen nachher. Und wasserfester Mascara ist auch nicht immer wasserfest. Ne, das war jetzt für die Frauen. Ist okay. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach, wenn man sich echt klar macht, was Jesus für einen getan hat. Und wenn man das echt persönlich nimmt. Weil klar steht, er hat das für die ganze Welt getan. Aber ein Pastor in Deutschland hat mir damals gesagt, das war in einem riesen Jugendgottesdienst. Ich sage, er hat es mir gesagt, er hat es gepredigt. Aber er hat gesagt, sagen wir mal, alle Menschen auf der Erde werden rettet, außer dir. Jesus wäre trotzdem gekommen, hätte sich trotzdem ans Kreuz schlagen lassen, wäre trotzdem in die Hölle gegangen und wieder auferstanden für eine Person. Und da hatte ich echt Offenbarung gekriegt, wie persönlich Jesus ist. Und wir uns denken, ja, Gott ist allmächtig und allwissend, er kennt alle fast 7 Billionen Menschen schon auf der Erde. Und da sind wir nur einer davon. Aber wenn man anfängt, das hier zu lesen wie eine Person, Jesus echt als Freund, dass er dich persönlich kennt, wo steht, deine Haare sind gezählt, er weiß das, er kennt alle deine Gedanken, klar von allen Menschen, aber er kennt dich persönlich. Er weiß alles über dich. Und er hat das für dich persönlich getan, nur für dich. Und wenn man sich das klar macht, wie kann man sich nicht für Jesus entscheiden? Für mich ist es, hey, der Sohn Gottes. Das ist schon krass, wenn ein Mensch sich für einen aufopfert. Wir haben heute gar nicht mehr so viele Situationen, wo jemand für einen sterben müsste, damit man weiterleben kann. Dann gibt es ein Beispiel mit, wenn jemand im Krankenhaus ist und im Sterben liegt. Und dann geht es darum, Organe zu spenden. Und das ist eine Riesensache. Ne? Wenn sich jemand entscheidet, hey, ich spende meinem Herz, deinem Kind oder so, Das ist krass und das machen nicht viele. Das machen echt nicht viele Menschen. Und es steht in Römer, soweit ich weiß, dass nicht viele für etwas Gutes sterben. Nicht viele. In unserer ganzen Geschichte können wir alle in ein Buch packen, die für was Gutes gestorben sind. Und hier steht Jesus, was er alles getan hat, kann nicht in allen Büchern der Welt zusammengefasst werden. Und Jesus ist nicht für was Gutes gestorben. Er ist für uns gestorben. Als wir nicht gut waren, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Das ist das, was Menschen nicht kapieren, diese Liebe, die Gott hat. Einfach diese göttliche Liebe. Und das denken alle Menschen. Gott liebt alle, deswegen gehen alle in den Himmel. Das ist leider nicht so. Und viele Christen wollen das nicht sehen. Die reden nicht über den Teufel und auch nicht über die Hölle. Die reden nicht über Gott als Richter, als Herrscher, sondern einfach nur als Vati, der alle lieb hat. Und das stimmt. Aber es gibt bei allem zwei Seiten. Die Bibel hat zu allem zwei Seiten, die man immer sich betrachten muss. Jesus, er war der Löwe und das Lamm. Er hat gesagt, halt die andere Wange hin. Aber er hat auch die religiösen Leute ausgepeitscht. Er hat ein paar Tische umgedreht, wenn es sein musste. Ja? Ne? Gott ist Vater, er liebt dich, er will dich segnen und er ist Richter. Alle deine Worte sind aufgeschrieben. Steht, du wirst an allen deinen Worten gerichtet werden und allen deinen Werken. Alles, was du aus deiner Zeit gemacht hast, es wird alles gerichtet werden. Und dann gibt es die Liebe Gottes und dann gibt es die Ehrfurcht. Man liebt Gott, und man fürchtet ihn. Und Ehrfurcht heißt nicht, dass man Angst vor Gott hat. Er will uns nicht bestrafen. Aber wenn wir in Sünde übertreten, dann lässt er das zu, dass davon die Konsequenzen auf einen zukommen. Ja, Gott lässt das zu. Es steht, wenn man sein Gebot nicht befolgt, dann ist man außerhalb seines Willens. Und dann hat die Sünde Macht über dich. Ne, das ist diese Ehrfurcht, die man haben sollte. Dass man nicht die Gnade des Herrn ausnutzt. Und die Vergebung, wovon auch viele falsche Lehren draußen sind, dass Gott alles vergibt. Dass man sünden kann und schon vorher um Vergebung bittet. What? Steht frustriert nicht die Gnade des Herrn. Ja Gott, ich sage jetzt schon mal Entschuldigung, ich werde morgen meine Mama anlügen. Hä? Das funktioniert nicht. Sorry. Gott ist gerecht. Ne? Gott wird nicht von Tränen bewegt, er wird von Glauben bewegt. Ne? Er liebt einen, klar, er sieht deine Tränen und alles. Aber Glaube ist das, wonach er sucht. Weil wir Jesus lieben, möchten wir doch alles tun, was geht. Darum geht das doch. Dass aus dieser Liebe, dass alles, was wir machen, kommt nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Überfluss der Liebe, die wir haben. Wenn man im Dienst ist und das nur macht aus Pflichtbewusstsein, dann ist man nach einer Zeit ausgebrannt. Aber wenn man sich mal in Erinnerung ruft, für wen man das macht, für wen man hier die Toilette sauber macht, für wen man hier sich schon zum 10. Mal mit den gleichen Leuten über das gleiche Problem unterhält und sie zum 10. Mal ermutigt und das immer noch nicht begreifen. Ja, das ist Dienst. Sondern für jemanden betet jahrelang und die immer die gleichen Fehler machen. Das ist Dienst. Dass man trotzdem seine Liebe ausschüttet. Und das kommt alles, weil man diesen Überfluss an Gottes Liebe in sich drin hat. So wie Jesus Überfluss für uns hatte. Wie geduldig Gott doch mit uns ist. Danke, danke. Ne? Wenn Gottes Geduld nicht jeden Tag neu wäre, dann gäbe es für mich keine Hoffnung. Hey, jeder hat sein Paket, das er mit sich rumschleppt. Gott, mit dem Jesus. Ich muss hier schnell finden. Deswegen die Leute, die einfach nur nach Entschuldigung suchen, etwas nicht machen zu müssen, da frage ich mich, lieben die Gott? Lieben die wirklich den Herrn? Denn wenn du jemanden liebst, dann willst du doch alles tun, um denen das zu zeigen. Ne, wenn du deine Ehefrau liebst und sagst, hey, hab dich lieb, Schatz, aber du weißt das ja, deswegen muss ich dir keine Blumen kaufen, deswegen muss ich dir kein Geburtstagsgeschenk besorgen. Was? Das macht doch keinen Sinn. Und genau das machen wir mit Gott. Ja, Gott, du weißt doch, dass ich lieb hab, aber da muss ich ja das und das nicht machen. Du verlangst das ja nicht von mir. Gott will dich ja nicht zwingen. Ne? Leute fühlen sich immer erzwungen. Und teilweise denke ich, hey, ist gut so. Fühl dich gezwungen und verpasst dir selbst einen Tritt in den Hintern. Raus aus dieser Bequemlichkeitszone und dann guck mal, was Gott machen kann. Und dann guck mal, wie dein Leben sich verändert. Ne? Ich hatte Leute, die sagen mir, ey, ist ja voll schrecklich, die haben euch voll gezwungen, draußen zu evangelisieren. Ja, war Teil meiner Note, ich war gezwungen. Und ich werde für den Rest meines Lebens dankbar dafür sein. Manchmal zwingen wir doch unsere Kinder, weil ich habe keine, aber hey. Manchmal zwingen wir doch die Kinder, ich weiß, dass ich gezwungen wurde, mein Gemüse zu essen. Ne? Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass es gut für sie ist. Weil nicht wollen, dass sie mit Diabetes enden oder so. Oder nur Zucker essen, ihre Zähne ausfallen. Genauso ist das mit dem Herrn. Der verlangt das von dir, weil er will, dass du in seinem perfekten Willen lebst. Dass du in diesem geistlichen Raum lebst, wo du echt einfach das Unmögliche ergreifen kannst. Hey Gott, ich brauche ungefähr $3,000, weil ich nach Afrika fliegen möchte. Ich habe keine Möglichkeit, das zu verdienen. Mein Job, ich habe gerade mal genug, um meine Miete zu bezahlen, mein Auto. Aber ich will für den Herrn, ich will Mission machen, ich will meinen Horizont erweitern, ich will raus, ich will die Leute finden. Ich sage, Herr, ich glaube dir jetzt dafür. Ich sehe meinen Samen, wie ich ihn habe. Ne? Bam, bezahlt. Flieg in 2 Wochen nach Afrika. Ne? Dieser Glauben, wo man echt dieses Sehen und Ernten gilt in allen Bereichen des Lebens. Wenn man Bosheit in jemandes Leben erntet, sät, dann erntet man das. Ist doch klar. Wenn man es unhöflich zu allen ist, dann wird keiner zu dir höflich sein. Macht Sinn. Ne? Ich habe gesagt, Herr, ich brauche ein Auto. Ich bin nach Norwegen gezogen, ich bin emigriert. Ich bin jetzt Missionarin. Hey, bin gerade mal 23 geworden und bin aus dem Außenland ausgezogen. Wenn das jemand gesagt hätte, ich gesagt, ja klar, erklär mir mal, wie das funktionieren soll. Oh, jeez. Ja, und dann bin ich dahin, ich habe keine Kohle. Ne? Und die haben für mich gesorgt, haben mir einen Ort zum Wohnen gegeben und Essen gegeben. Bis Weihnachten, dann meinten die, hey, ne, wenn wir dich voll einstellen, dann helfen wir dir, eine Wohnung zu finden und so. Habe ich am Anfang dieses Jahres, jetzt im März, habe ich eine Wohnung gekriegt. Aber ich hatte immer noch kein Auto. Ich musste immer mit Leuten immer zur Kirche und zurück und immer jemanden finden. Ja, und dann habe ich gesagt, Herr, du weißt, was ich brauche? Du hast mich hingeschickt, du musst dir das auch besorgen. Ich mache das, was du von mir möchtest. Ich lebe in meiner Berufung. Ne? Und dann habe ich gesät. Man muss ja einen Samen sehen. Man kann ja keine Ernte erwarten, wenn man nichts gibt. Ne? Man muss materiell sehen. Wenn man geistlich sieht, erntet man geistlich. Wenn man materiell sieht, erntet man materiell. Du kannst nicht immer Liebe, Liebe, Liebe sehen und dann, hey, Herr, ich brauche ein Haus. Ah, hey. Dann habe ich gesät, ich hatte ungefähr 20 Euro. 25 Euro war so das einzige Cash, was ich hatte. Zum Ende des Monats musste ich auf meine nächste Zahlung warten. Und dann zwei Tage später kam jemand auf mich zu, hat mir 250 Euro gegeben. Hey, zehnfach geerntet. Sweet. Und ich habe mir das nicht angeguckt. Ne? Leute drücken mir Geld in die Hand. Ich denke so, hey, ja, Gott segne dich. Ne? Und dann habe ich gesagt, Gott, ich weiß, das ist nicht genug. Ich brauche ein Auto. Ich brauche Geld, um in die Schweiz zu fliegen. Das war noch vor ein paar Monaten, ja. Ne, habe ich gesagt, egal wie viel das ist, ich sehe das wieder, damit ich noch größere Ernte kriege. Ne, habe ich es gesehen, wow, 250. Zwei Tage später kommt der Pastor auf mich zu und sagt, Jana, ich habe ein Geschenk für dich. Ich so, echt? Ich denke vielleicht eine norwegische Bibel oder so, keine Ahnung. Ich versuche hier die Sprache zu lernen. Er meinte, Jana, ich gebe dir mein Auto. What? What? Ja, wenn ich aus Lettland zurückkomme, kriegst du meinen BMW. Schwarz. Mit roten Ledersitzen. Yes! Ne? Habe ich Auto gekriegt. Warum? Weil ich in Gottes Willen lebe, weil ich Sünde in meinem Leben nicht erlaube, nicht toleriere, weil ich keine Entschuldigung mache, weil ich ohne Kompromisse lebe und weil ich sehe. Ich sehe Sam. Ey, und wenn man das macht, dann steht einem echt alles offen. Ne? Ich habe Gott für ein tolles Auto gebeten, nicht für eine Schrottkiste. Gott weiß, wie er seine Kinder segnet. Ne? Fahre ich meinen Beamer. Und genauso ist das geistlich. Ich wollte geistlich auf... Weil hey, man kann es hier nicht vergleichen, jemand, der gerade erst errettet wird, mit einem Reinhard Bonke. Oder mit einem Pastor Ernie Hall Brown. Die Jahrzehnte schon im Dienst sind und in der Salbung operieren. Die wandeln täglich in der Salbung. Ne, Pastor Rodney, er steigt auf ein Flugzeug, jemand trampelt ihn an und wird erschlagen von der Macht Gottes und fällt auf den Boden. Weiß nicht mehr, wer ist? Das ist Salbung. Wenn jemand kommt und sich vorstellt und Menschen schon geheilt werden. Von Krebs. Von unheilbaren Krankheiten. Das ist Salbung. Jesus, der sagt, Lazarus, komm hervor, und er steht auch von den Toten. Das ist Salbung. Denke ich mir, ey, ich will nicht so ein Sitzwärmer sein in der Kirche, nichts anderes tun, als ihren Sitz zu wärmen. Wo doch so eine Salbung zur Verfügung steht. So eine Salbung. Ich möchte lesen in Römer 10, ab Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Im Alten Testament, die Priester waren die einzigen, die erlaubt waren, in den Tempel hineinzugehen. In das Allerheiligste. Weil sie von einem bestimmten Stamm der Israeliten waren und bestimmte Gesetze befolgen mussten. Die mussten es sich verdienen und die mussten das Blut haben. Jesus hat das komplett beendet. Er sagt, hey, durch mich ist das für alle ergreifbar, ohne es sich verdienen zu müssen. Errettung muss man sich nicht verdienen, kann man nicht. Ist ein Geschenk. Die Salbung, die kann man sich nicht verdienen, die bekommt man, wenn man errettet wird. Wir sind gesalbt zu Königen und Priestern. Aber es steht auch, dass wir ja Babychristen sind. Dass wir von einem Status gehen, wo wir nur Milch trinken können, zu einem Status, wo wir echt das Fleisch des Wortes essen. Die Sachen, auf denen man kauen muss. Die Sachen, die vielleicht nicht so einfach sind, drunter zu schlucken. Ne? Und das hat damit zu tun, dass man wächst und dadurch die Salbung auf einem wächst. Es gibt sozusagen eine Standardsalbung, die jeder kriegt. Und dann gibt es die Jesus-Salbung. Die Salbung, die einen echt konsumiert. Das ist die Salbung, die man lebt. Die Salbung, die man nicht nur hat, sondern die man ist. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, Jesus die Salbung. Du bist der Christ, du bist die Salbung. Wir sollen sein wie Jesus. Wir sollen nicht nur Salbung haben, wir sollen sein. Sein. Sein heißt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ne, wenn man auf dem Job ist und jemand Kopfschmerzen hat, Hände auflegen. Hey, das heißt Salbung sein. Ne? Das Ende des Gesetzes. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht mit deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Jesus Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Okay, das heißt, wir können nicht beurteilen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Wir haben nicht das Recht. Wir können das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob ihr alle in den Himmel kommt. Und ich kann nicht sagen, wer nicht in den Himmel kommt. Ne? Haben wir gelesen. Und zu viele Christen machen das. Sind die wirklich errettet? Die paar tausend, mit denen du gebetet hast, sind die echt errettet? Weiß ich nicht. Bist du errettet? Einige Pastoren sehen nicht mehr aus, als wären die errettet. Hey, guck dir die Kirchen an heutzutage. Deswegen wollen die Leute nichts davon hören, von Kirche. Deswegen sind die so sauer, wenn wir die ansprechen. Ey, damit will ich nichts zu tun haben. Weißt du, dass Gott dich liebt, einen Plan für dein Leben hat? Oh, nicht schon wieder. Solche Reaktionen kriegt man, ja? Vor allem in Deutschland, nicht so sehr in dritter Weltländern. Weil dort haben die Menschen echt eine Not nach Gott. Dort die Kirchen, davon hängt deren Leben ab, von der Kirche. Wir haben es zu bequem. Unser Leben hängt nicht mehr von der Kirche ab. Von unserer Karriere, von unserem Bankkonto. Hängt dein Leben von Gott ab? Wenn Jesus dir heute weggenommen werden würde, wie würdest du weiterleben? Ich könnte nicht weiterleben. Ne? Sag nicht, wer wird in den Himmel aufsteigen. Und weiter geht's. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. In deinem Mund und in deinem Herzen. Merken wir uns. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist das, was wir glauben. Ich kann nicht beurteilen, ob ihr in den Himmel geht oder nicht, aber wenn ihr Jesus Christus vor mir bekennt und ihr das in eurem Herzen glaubt, dann kommt ihr in den Himmel. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da gibt es kein Hey. Was, wenn morgen irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert und ich auf einmal voll anfange rumzufluchen und sonst irgendwas? Weiß man nicht. Aber wenn du Jesus bekennst als deinen Herrn und Retter und in deinem Herzen glaubst, wirst du errettet werden. Das ist doch das, was den christlichen Glauben so einzigartig macht. Dass wir ein Wissen haben. In anderen Religionen müssen sie sich verdienen und wissen immer noch nicht hundertprozentig, ob sie ins Nirvana kommen oder als in eine höhere Kaste geboren werden oder anstatt einer Kuh oder so. Die Leute wissen es nicht. Und die sich entscheiden, nicht an Gott zu glauben, die haben keine Ahnung, was passiert nach dem Tod. Ich weiß nicht, wie Menschen so leben können. Mit so einer Ungewissheit. Über die Ewigkeit. Unser Leben im Vergleich zur Ewigkeit ist nix. Einfach vorbei. Ne? Yep. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden, muss man mit dem Mund bekennen. Um gerecht zu werden, muss man mit dem Herzen glauben. Mhm. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder ist jeder. Nicht die, die qualifiziert sind. Nicht die, die sich die erst ihr Leben in Ordnung bringen. Ich habe mit Leuten gesprochen. Ich habe denen gesagt, hey, das, was in der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ja, aber das kann ich nicht. Wie? Nö, es steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das kann man, sonst wird es da nicht stehen. Die Frage ist, ob man es möchte. Und da denken sie sich, das habe ich mir noch nicht so überlegt. Die denken einfach, die können nicht, weil die nicht qualifiziert sind, weil das ihnen von der falschen Kirche eingeblößt wird. Jeder, der den Namen des Herrn aufruft, wird gerettet werden. Okay, nö, aber heute kann ich das nicht machen, weil ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Das hat mir ein Mann gesagt. Norwegen. Dann habe ich gesagt, hey, aber was ist, wenn sie heute sterben würden? Was ist, wenn sie über die Straße gehen, ein Auto sie umfährt und dann ist vorbei und dann haben sie keine Zeit, ihr Leben in Ordnung zu bringen? Meinst du, ja, dann habe ich Pech gehabt. Krass. Das denken die Menschen. Die haben so eine Einstellung. Ist unglaublich. Dann kriege ich so diesen Drang, ja? Was haben die Jünger gesagt? Die Liebe Christi drängt mich. Wir können es uns nicht helfen. Wir müssen sprechen. Wo ich mir, ey, wenn ich so einen Menschen treffe, ist wahrscheinlich ein guter Mensch, ist wahrscheinlich kein Mörder und Dieb und geht trotzdem zur Hölle. Dann denken die Leute, ja, weil Gott ist ja voll grausam, wenn Leute, die ja nichts so falsch gemacht haben, in die Hölle gehen. Nein, die Menschen sind grausam. Jesus ablehnen. Wenn jemand sein Kind für dich opfert und du es ablehnst, dann verdienst du, in die Hölle zu gehen. Die Menschen haben es verdient, in die Hölle zu gehen. Wir haben alle in die Hölle verdient. Wir sind alle Sünder. Steht hier drin. Wir sind alle Sünder und verfehlen die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben können. Aber Gott ist zu gut. Gott ist zu gut. Er ist viel zu gut zu uns. Mit der Einstellung. Gott ist zu gut. Er liebt dich zu sehr. Er liebt dich zu sehr. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Zu viele Christen haben hässliche Füße. Wenn du das Evangelium nicht verkündigst, dann hast du hässliche Füße. Ja, so ist das. Stinkige Füße, die Christen. Und das sieht man. Die Leute, die da sitzen und sich sowas anhören, ist aber nicht für mich. Die riechen wie Käsefüße. Sieht man sogar in ihrem Gesicht an. Okay. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus kam und hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Jesus war demütig genug, die dreckigen Füße seiner Jünger zu waschen, weil er zu gut ist. Er ist zu gut. Lesen wir Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und danach wurde Jesus in den Himmel aufgenommen. Das heißt, das war praktisch Jesus' letzter Wunsch. Wenn jemand auf dem Sterbebett liegt und einen letzten Wunsch äußert und du die Person liebst oder sogar nicht liebst, wenn du einfach nur Respekt für die Person hast, dann wirst du alles tun, was möglich ist, um diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Ich habe mich immer gefragt, warum? Die sind doch eh tot. Die sehen das ja nicht mehr. Wenn man deren Asche ins Meer streut oder so. Aber warum macht man das? Aus Respekt vor dem letzten Wunsch. Und wie viele Christen haben echt keinen Respekt vor Jesus' letzten Wunsch? Ne? Und das habe ich gepredigt in der Jugendgruppe und die mochten das gar nicht, die haben sich beschwert. Ja, wir fühlen uns jetzt voll gezwungen, ey. Gut! Das habe ich dem Pastor gesagt. Gut, dass die sich so fühlen. Dann zu mir, so operieren wir nicht. Es geht doch um die Freiheit. Man muss doch erkennen, dass man frei ist. Gott hat uns Freiheit gegeben. Das musst du aus dir selbst raus erkennen. Aus dir selbst raus machst du das dann einfach. Ja, darauf darfst du 10 Jahre warten. Wenn du das Evangelium nicht verkündigst, bist du nicht frei. Paulus sagt, ich bin frei, das Evangelium zu verkündigen. Wenn deine Leute das Evangelium jetzt nicht verkündigen, dann hältst du sie in Gefangenschaft. Dann sind die beherrscht von Menschenfurcht, Stolz. Viele Christen gehen nicht raus, weil die stolz sind. Menschenfurcht, was werden die denken, was werden die sagen? Voll von sich selbst, nicht von Christus. Das ist das, was man Leuten zeigen soll. Ich war 20 Jahre alt und er hat mir gesagt, hey, du musst vorsichtig sein, wie du das Wort predigst. Der Teufel kennt auch das Wort. What? Er hat mich gerade mit dem Teufel verglichen. Ich war 20 Jahre alt, ich wollte in den Vollzeitdienst, war voll motiviert, bin zu diesem Jugendcamp gegangen. Und dann ist der Bürgermeister gekommen zu einer Fragerunde. Wie viel Zeit habe ich noch bis zu... Und dann war das ganze Thema, warum Jugend sich nicht einbringt in Politik heutzutage. Und die haben ihm Fragen gestellt und er hat für jede Frage ungefähr 20 Minuten gebraucht, die zu beantworten, weil er ja Politiker ist und die reden viel. Ne? Das ist deren Gabe, ja? Preis den Herrn. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich weiß ganz genau, was ich ihn fragen will. Und da habe ich das schon unterrichtet über den Leitfaden und so. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn das jetzt nicht klappt, ey, dann will das ja keiner machen. Dann hat das ja nichts gebracht, dann, ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mich so angefühlt, als würde ich innen drin explodieren. Da kam so ein Adrenalin hoch. Oh, ne? Da waren ungefähr 70 Leute in dem Raum mit dem Bürgermeister. Und dann habe ich gesagt, okay, nach dem Typen, ich habe so gegen Ende gewartet, nach dem Typen nehme ich das Mikrofon. Ist einer rumgelaufen mit dem Mikro. Und ich habe ihm Bescheid gesagt, hey, nach dem will ich das Mikrofon haben für die nächste Frage. Und er meinte, okay, kein Ding. Und dann hat der Junge vor mir, hat ihn gefragt, ja, wenn Sie morgen sterben würden, was würden Sie heute machen? Wie würden Sie Ihren Tag verbringen? Und er so, ja, ich würde nichts Besonderes machen, wahrscheinlich einfach mit meiner Frau ansehen oder so. Ne? Und eine der ersten Fragen war, glauben Sie an Gott? Und seine Antwort war, ja, ich glaube an eine höhere Instanz, ne, die moralisch richtige Dinge wiedergibt oder so. Da denke ich mir, ey, der kennt Gott überhaupt nicht. Ich würde Gott nicht eine moralische Instanz nennen, weil ich eine persönliche Beziehung mit ihm habe. Und da wusste ich schon, ja, der hat Jesus nicht in seinem Herzen. Also sonst wird das rauskommen. Die Bibel sagt, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Wenn du Jesus in dir drin hast, dann kommt er raus. Ne? Also meine Frage kam dann, ja, ich möchte ein bisschen mehr auf die letzte Frage eingehen, wenn Sie heute sterben würden, wüssten Sie hundertprozentig, ob Sie in den Himmel gehen würden? Meinte er, ganz ehrlich glaube ich nicht. Nö. Da habe ich gesagt, okay. Als Politiker habe ich ihn das in so eine bisschen politische Richtung verpackt. Was die Bibel sagt. Wenn es eine Partei geben würde, die alles verspricht, die einem Gesundheit verspricht, ne, Versorgung, Finanzen, Hoffnung, Zukunft, verspricht einem alles und hat es immer eingehalten. Immer. Schon die ganzen Jahre, nachdem man wiedergewählt worden ist, haben es immer eingehalten. Würden Sie die Partei wählen? Ja, sicher. Aber hundertprozentig. Wäre ja dumm, wenn man es nicht machen würde. Da habe ich mir, okay, die Partei, von der ich spreche, ist Gott. Und um für ihn zu stimmen, braucht er ihre Stimme. Und ich würde sehr gerne für Sie beten. Okay. Herr, segne den Bürgermeister und seine Familie mit einem langen und gesunden Leben. Herr, ich bitte dich einfach, dass du dich jetzt ihm offenbarst und sein Herz berührst. Und falls Jesus noch nicht als seinen persönlichen Antrag angenommen hat, dann bete ich, dass er das jetzt tun möchte. Diesen Teil sprechen Sie jetzt mit mir nach und glauben das in Ihrem Herzen. Okay? Okay? Lieber Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Sünden. Ey, und die Luft aus dem Raum ist wie verschwunden auf einmal. Da war so ein Vakuum. Und jeder war so, what? Echt? Und dann hört man das überall. Ey, und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber hat noch nie gebetet. Und dann hat der Pastor das Mikro genommen und meinte so, ja, vielen Dank für den Bürgermeister, dass er gekommen ist. Applaus, Applaus. Und ja, und dann ist um 10 Uhr Bettzeit, ne, Leute, nicht vergessen. Okay. Ne, und dann verlief sich das so und dann saß der Bürgermeister da auf der Bühne, auf der Kante. So. Wow. Hey. Das war Gott. Nein, die Schwester. Aber er saß da und hat echt auf den Boden gestarrt und wollte sich eigentlich nichts anmerken lassen, aber war ziemlich offensichtlich, dass gerade da was passiert ist, was er sich nicht erklären kann, dass das ihn echt getroffen hat. Und dann ist er raus. Mit dem Pastor sind die rausgegangen, hat ihn zu seinem Auto gebracht und dann kamen die Leute auf mich zu. Boah, das war voll mutig. Und ich stand da nur so, hätte jeder machen können. Das hat nichts mit mir zu tun. Nicht, weil ich eine besondere Gabe hatte oder einen besonderen Mut. Es war einfach nur eine Gelegenheit. Die Gelegenheit, dass jemand, der nicht errettet ist, das einfach so annehmen kann. Und die haben ja Beziehungen mit ihm gehabt, mit dem Bürgermeister, die Pastoren, über Jahre. Beziehungsevangelisation ist eigentlich nur Aufschieben. Das habe ich so vorher auch noch nicht gesagt. Hey. Beziehungsevangelisation ist echt, es funktioniert, ne? Wenn man jemanden persönlich kennt. Aber die Leute nehmen das als Entschuldigung, sich zu begrenzen auf Leute, die die kennen, wo die Beziehung gründen können. Wie sollen sie sein wie Jesus? Jesus hatte 12 Jünger, er hat Beziehung mit denen. Ja, macht Jünger. Beziehung ist dafür da, Jünger zu machen, nicht nur zur Errettung. Beziehung ist dazu da, um Jünger zu machen. Wenn die Jesus nicht annehmen, über Jahre, dann hast du keinen Jünger. Das ist kein Jünger. Das ist nicht Jüngerschaft, was du machst. In der Bibel steht, wir sollen nicht neuen Wein in alte Weinschläuche gießen. Mit ihrem natürlichen Verstand kapieren die Dinge Gottes nicht. Klar, man lebt es ihnen vor. Das, was das machen kann, dein christliches Leben, Gott in dir, ist, Leute ranzuziehen, um mit denen diese Entscheidung einzugehen. Zu sagen, hey, du darfst dich heute entscheiden. Was, wenn du jetzt 3 Jahre lang mit jemandem Beziehungsevangelisation gemacht hast und die dann sterben? Was dann? Wie viel hat deine Beziehungsevangelisation gebracht? Wenn du mit jemandem betest und dann Beziehung anfängst, das ist Jüngerschaft. Das ist das, wovon ihr die Rede ist, macht Jünger. Da steht nicht, geht in die Welt und unterrichtet die Welt. Es steht, die Dinge Gottes sind Törichtheit für die Welt. Die kapieren es nicht. Ich hatte hier vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit 2 jungen Leuten, habe den versucht zu erklären, die Liebe Gottes, dass Gott Jesus geopfert hat. Und die meinen so, boah, ist voll schrecklich. Wer würde denn sein Kind umbringen? Ja, das verstehe ich gar nicht. Und mit Opfergaben und so. Und die haben das so aufgenommen, als wäre es das Schlimmste in der Welt. Wo ich mir dachte, ey, das Werk des Teufels in den Gedanken von Leuten ist echt krass. Wenn du denen das Evangelium verkündigst, sie das aufnehmen, als wäre es das Schlimmste in der Welt. Da kommt mit unseren Worten nicht viel hervor. Es steht nicht Predigt mit Kenntnis von Rhetorik und so weiter und so fort. Nein, es steht hier, geht in die Welt, verkündigt das Evangelium, legt Hände auf die Toten, das heißt hier demonstriert, nicht erklärt. Es ist nicht unsere Aufgabe zu erklären, begreiflich zu machen. Wir können das nicht begreiflich machen, ich begreife es selber nicht. Ne? Das sind so diese basischen Dinge, wo es darum geht, einen Weg zu finden, jeden zu erreichen, ob man ihn kennt oder nicht. Wenn man kennt, ist besonders gut, weil dann hat man eine Möglichkeit, die einzuladen, abzuholen für Kirche und so, auf jeden Fall. Wir fördern das. Da ist mein ganzes Herz mit dabei. Auf jeden Fall. Aber was ist mit den Leuten, die an der Straßenecke sitzen, die keinen Christen kennen? Was passiert mit denen? Die hören nicht, wir haben es gelesen. Wie werden sie hören ohne Prediger? Die werden nicht durch Beziehungsevangelisation erreicht. Die Christen kümmern sich nicht genug. Die kümmern sich um ein paar Menschen, die kennen. Aber was mit den Verstoßenen? Es geht darum, alle zu erreichen. Und das hier ist ein Weg, wie man alle erreicht. Wie man diesen Schritt macht. Und praktisch gehen wir darauf ein paar Minuten ein, ja? Wie lange machen wir Pause?